Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Täglich werden wir von Nachrichten über Kontroversen und Chaos, Terror und Angst bombardiert. Doch die Offenbarung zeichnet ein anderes Bild. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten das Tier an. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Wann und wie wird dies geschehen? Hören Sie heute das dritte und vierte Kapitel aus dem Buch von Arno Fröse mit dem Titel Offenbarung 13 – Satans letzter Sieg. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 3 – Der Propagandaminister des Antichristen. Der falsche Prophet benutzt seine Macht, Autorität und seinen Einfluss, um für den Antichristen zu werben. Dies ist eine fast perfekte Nachahmung des Heiligen Geistes, der sich nicht selbst verherrlicht, sondern Jesus. In diesem Fall verherrlicht der falsche Prophet den Antichristen. Das zweite Tier, der falsche Prophet. In Offenbarung 13, Vers 11 lesen wir: Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Wir stellen fest, dass der falsche Prophet aus der Erde aufsteigt. Darin unterscheidet er sich von dem ersten Tier, das aus dem Meer steigt. Wir stellten fest, dass das Meer für die Menschen der Welt steht, die Heidenvölker. Das zweite Tier aber kommt aus der Erde. Das bedeutet, dass er eine konkrete Identität besitzt. Sein System ist bereits real auf Erden vorhanden. Während das erste Tier alles vom Drachen empfängt, besitzt das zweite Tier Macht aus sich selbst heraus. Es hat Macht. Erneut erinnert uns dies an die Worte Jesu aus Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Folglich erkennen wir, dass das erste Tier, der Antichrist, den Sohn Gottes nachahmt. Er hat nichts. Alles ist ihm vom Drachen, von Satan gegeben. Das zweite Tier, der falsche Prophet, ahmt den Heiligen Geist nach. Sein Ziel ist es, den Antichristen zu unterstützen, zu fördern und zu verherrlichen. Die Macht des falschen Propheten. In Offenbarung 13, Vers 11 heißt es, er hatte zwei Hörner. Wofür stehen Hörner in der Bibel? Für Macht. Beachten Sie jedoch, seine Macht, die Hörner, wurden ihm nicht gegeben, sondern er besitzt sie. Was ebenfalls auffällt, ist, dass es heißt, er hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Wir alle wissen, dass ein Lamm keine Hörner hat. Wenn das Lamm männlich ist, wird es später Hörner bekommen. Aber nicht, solange es noch ein Lamm ist. Das Lamm ist ein Symbol für Sanftmut und Unschuld und hat an sich keine Macht. Beachten Sie auch, dass es nicht heißt, das zweite Tier sei ein Lamm, sondern dass es wie ein Lamm ist. Das bedeutet, diese Person gibt sich nach außen fromm und ahmt das Lamm Gottes nach. Drei Charakterzüge werden hier offenbart. Erstens, die Hörner stehen für seine politische Macht. Zweitens, das lammähnliche Aussehen steht für seine religiöse Macht. Und drittens, seine Stimme übt globale Medienmacht aus. Wir müssen wiederum feststellen, dass das zweite Tier im Gegensatz zum ersten, dem ein Mund gegeben wurde, der große Dinge und Lästerungen redete, Vers 5, seine Macht aus sich selbst heraus besitzt. Es redete wie ein Drache. Das wird auch in Vers 12 bestätigt, wo es heißt, und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Dieser Vers enthüllt, das zweite Tier ist der Propagandaminister des ersten Tieres, des Antichristen. Eine teuflische Dreieinigkeit. Der falsche Prophet ist eine teuflische Nachahmung des Heiligen Geistes. Als unser Herr auf der Erde lebte, sprach er zu seinen Jüngern über das Kommen des Heiligen Geistes in Johannes 16, die Verse 13 bis 14. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist leitet die Gemeinde in alle Wahrheit. Er verkündigt nicht sich selbst, sondern zeigt dem Glaubenden das Kommende. Ebenso wird der Heilige Geist Jesus verherrlichen. Aus diesem Grund richten wahre Christen ihr Gebet nicht an den Heiligen Geist. Erneut erkennen wir, wie die heilige Dreieinigkeit nachgeahmt wird. Satan spielt Gott den Vater. Der Antichrist nimmt den Platz des Sohnes Gottes ein. Und der falsche Prophet übernimmt das Amt des Heiligen Geistes. Eine Welteinheitsreligion. Was ist das Ziel des zweiten Tieres? Dass die Menschen auf Erden das erste Tier anbeten, das heißt eine Welteinheitsreligion. Wir sahen das schon in Vers 8, wo es heißt, alle, die auf Erden wohnen, beten es an. Erneut erkennen wir, dass die ganze Welt inbegriffen ist. Dies ist der Gipfel des Erfolgs Satans. Es gelingt ihm, die ganze Welt zu verführen. Das zweite Tier, der falsche Prophet, nutzt seine Macht dazu, die Verherrlichung, ja sogar die Anbetung des Antichristen zu fördern. Übernatürliche Ereignisse. Die Schrift lässt uns den Antichristen an einem besonderen Kennzeichen erkennen. In Vers 3 heißt es, und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Diese Verwundung lässt uns an den Herrn denken. Thomas, ein Jünger Jesu, glaubte nicht. Wir lesen davon in Johannes 20, Vers 25. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Jesus offenbarte sich Thomas mit diesen Worten in Vers 27. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Der Antichrist wird als derjenige offenbart, dessen tödliche Wunde geheilt wird. Der Text sagt uns nicht weiter, wie dies geschieht, aber anscheinend stellt diese übernatürliche Heilung einen Machterweis dar, der den Antichristen verherrlicht und ihn zu einem Wundertäter erhebt. Ein Scheinwunder folgt aufs andere. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Johannes 13, Vers 13. Hier sehen wir erneut das Werk eines meisterhaften Magiers, das Werk Satans. Eins ist klar, dies wird öffentlich aufgeführt, vor den Augen der Menschen. Die weltweiten Medien werden es dokumentieren, Bücher werden über diesen erstaunlichen Mann geschrieben. Seine Botschaft ist einfach. Gott ist zur Erde herabgekommen und bestätigt dies durch Zeichen und Wunder. An diesen Tatsachen gibt es nichts zu rütteln. Die Zeit ist gekommen, diesen Gott anzubeten, der sich allen Menschen der Welt sichtbar bewiesen hat. Nicht durch Gewalt, sondern durch Verführung. Anscheinend gibt es auch Miesmacher, die dabei nicht mitmachen oder denen das Ganze nicht geheuer ist. Daher benutzt das zweite Tier eine weitere Methode, um sie davon zu überzeugen, dass das Tier der Christus ist, der Erlöser der Welt. Wir lesen in Vers 14, es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Erneut müssen wir darauf hinweisen, dass das zweite Tier, der falsche Prophet, in sich selbst die Macht hat, Wunder zu tun und den Menschen, die auf der Erde wohnen, zu befehlen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollen. Macht ein Bild. Der Befehl ergeht, dem Antichristen ein Bild zu machen. Doch dieses Bild, von Menschen erbaut, ist einzigartig. Es ist viel mehr als nur ein Bild, ein Fernsehgerät oder ein Computer, wie wir im nächsten Vers, Vers 15 sehen. Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Achten Sie auf die Worte, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben. Letzten Endes hat es der Mensch geschafft, etwas herzustellen, das Leben hat. Künstliches Leben? In meinem Bücherschrank stehen verschiedene Bücher und Artikel, die Gelehrte und brillante Wissenschaftler geschrieben haben, die davon überzeugt sind, dass der Mensch fähig sein wird, künstliche Intelligenz zu erschaffen. Ein Buch von Neil Gershenfeld hat den Titel When Things Start to Think, wenn Dinge anfangen zu denken. Können Sie sich vorstellen, dass etwas, das Menschen gemacht haben, anfängt zu denken? Ein anderes Buch von Robert Buderi heißt Engines of Tomorrow, Maschinen von Morgen, und trägt den Untertitel, wie die besten Firmen der Welt ihre Forschungslabors einsetzen, um die Zukunft zu gewinnen. Werden sie Erfolg haben? Aufgrund der hier genannten Schriftstellen lautet die Antwort ja. Der Mensch wird künstliches Leben erschaffen, aber keine Intelligenz. Warum? Weil Intelligenz Geist verlangt. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und Gott allein kann Geist geben. Die letzte Instanz. Können wir uns überhaupt vorstellen, wie dieses Bild tatsächlich erbaut wird? Die Schrift gibt uns dazu keinen Hinweis. Deshalb sollten wir unserer Fantasie keinen freien Lauf lassen. Klar ist dies. Dieses Bild lebt nicht nur und ist daher fähig zu reden, sondern es kann auch zwischen denen unterscheiden, die das Bild des Tieres anbeten und denen, die es nicht tun. Das heißt, dieses von Menschen gemachte Bild des Tieres wird zur letzten Instanz über Leben und Tod. Wer sich weigert, das Bild des Tieres anzubeten, wird getötet. Kontrolle über die Wirtschaft. Als nächstes wird die Kontrolle über die Wirtschaft und das Finanzwesen genannt. Wir lesen in Offenbarung 13, die Verse 16 bis 17, und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Erneut könnten wir spekulieren, worin dieses Mahlzeichen besteht, wie es angebracht wird, was es ist oder wie es funktioniert. Aber die Schrift gibt uns darauf keine Antwort. Eins ist sicher, entweder hat man das Mahlzeichen an der rechten Hand oder auf der Stirn, oder man kann weder kaufen noch verkaufen. Dann wird die Existenzgrundlage vernichtet. Offensichtlich steht das Bild des Tieres in Verbindung zum Mahlzeichen des Tieres. Zweifellos wird dies durch das modernste Kommunikationssystem bewerkstelligt, das die Welt je gesehen hat. Die Zahl 666. Schließlich sagt Vers 18, hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Alles, was wir hieraus erkennen können, ist, dass die Zahl des Antichristen 666 ist. Es ist die Zahl eines Menschen. Es ist die Zahl des Meisterwerks Satans, der diesen Menschen und sein Bild den Völkern als Jesus Christus vorstellt, den Messias Israels und den Retter der Welt. Allerdings wird, jedoch zu spät für die Verführten, am Ende offenbar, dass dieser nicht Jesus ist, der Sohn Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt, sondern ein Schwindler, ein Wolf im Schafspelz, ein falscher Jesus, ein falscher Prophet, der ein falsches Evangelium verkündigt. Kapitel 4. Wenn Gutes böse ist und Böses gut. Um zu verstehen, wie sich Prophetie im Allgemeinen und Offenbarung 13 im Besonderen entfalten, müssen wir erkennen, dass Gottes Gedanken über diese Welt im diametralen Gegensatz zu unseren Gedanken stehen. Was wir vielleicht für gut halten, ist in Gottes Augen böse, und was wir vielleicht für böse halten, ist in den Augen unseres Gottes gut. Wie die Welt gut und böse definiert. In Jesaja 5, Vers 20 heißt es, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wollen wir Gottes Absicht mit der Menschheit erkennen, die er durch sein prophetisches Wort kundtut, tun wir gut daran, die oben zitierte Schriftstelle sorgfältig zu beachten. Grundsätzlich haben wir eine vorgefasste Definition darüber, was gut und böse ist, in unserem Sinn. Vieles davon rührt daher, dass unsere Gesetze uns dies lehren. Den meisten Gesetzen liegen die 10 Gebote zugrunde. Dies trifft auf alle Völker der Welt zu, sei ihre Regierung kommunistisch, nationalistisch, demokratisch, eine Diktatur, Monarchie oder was auch immer. Wir wiesen auf diese Tatsache bereits in Kapitel 1 unter der Überschrift Freiheit und Gottes Gnade hin. Wenn wir die verschiedenen Weltreligionen und Regierungsformen miteinander vergleichen, stellen wir fest, dass die grundlegenden Prinzipien der 10 Gebote sich in allen Gesetzen weltweit widerspiegeln. Allerdings machen das Halten der 10 Gebote und ein tadelloser Lebenswandel, sei es gemäß unserem oder irgendeinem anderen Gesetz, niemanden gut in Gottes Augen. Die Erkenntnis von Gut und Böse. Eine andere wichtige Frage, die nach einer Antwort verlangt, lautet: Woher wissen diese verschiedenen Völker, was richtig und was falsch ist? Die Antwort lautet: Alle Völker stammen von Adam und Eva ab, daher sind alle Sünder. Lesen wir hierzu 1. Mose 3, Vers 22. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Deshalb weiß die Menschheit grundsätzlich, was gut und böse ist, dank unseren Ureltern Adam und Eva, die Gottes Gesetz brachen, indem sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aßen. Es steckt sozusagen in unseren Genen. Der Mensch weiß von Natur aus, was grundsätzlich gut und böse ist. Was diejenigen betrifft, die nie das Evangelium gehört haben, schreibt der Apostel Paulus in Römer 1, die Verse 19 und 20: Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Deshalb kann niemand sagen, er wäre schuldlos. Die Hölle auf Erden. Der Teufel, der Gott dieser Welt, ist der Urheber des Bösen. Er ist der Mörder von Anfang an, der Vater der Lüge. Doch Gott sei Dank kann der Teufel nicht über die Grundlagen hinausgehen, die die 10 Gebote setzen. Zwar ist er der Fürst der Finsternis, der über die Erde herrscht, aber er kann nur innerhalb der Grenzen handeln, die Gott ihm auferlegt. Würde Gott seine gnädige Hand von der Erde abziehen und Satan erlauben zu tun, was ihm gefällt, dann würde etwas unaussprechlich Schreckliches geschehen. Der Teufel würde seinen diabolischen Plan auf Erden in die Tat umsetzen und wir würden buchstäblich die Hölle auf Erden erleben. Die Tatsache, dass wir in einer relativ zivilisierten Welt unter einer gewissen Rechtsordnung leben, verdanken wir nicht unserer Klugheit oder unserer militärischen Stärke, sondern einzig und allein der Gnade Gottes. Schreiben Sie niemals dem Teufel zu, was das Werk der wunderbaren Gnade Gottes ist. Was ist gut und was ist böse? Als gesetzestreue, hart arbeitende und steuerzahlende Bürger unseres jeweiligen Landes hält man uns für gute Menschen. Wenn jemand außerordentlich großzügig, kontaktfreudig und freundlich ist und sich sogar für andere aufopfert, wird er dafür auf die eine oder andere Weise geehrt. Das verstehen wir unter gut. Die Bibel jedoch sagt dazu etwas vollkommen anderes. Lesen wir Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Diese Aussage konfrontiert uns mit einem völlig anderen Maßstab. Was wir gut nennen, kann durchaus schlecht sein, und was wir böse nennen, kann in Gottes Augen gut sein. Wir müssen berücksichtigen, dass dies möglich ist und sogar auf uns zutreffen kann. Die Welt ist böse. Werfen wir einen Blick auf Lukas 11. Die Jünger Christi baten ihn: Herr, lehre uns beten. Er unterwies sie daraufhin hierüber und sagte in Vers 13: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das ist eine furchtbare Aussage. Die ihr böse seid. Jesus nennt selbst seine Jünger böse. Das ist schwer zu schlucken. In der Tat ist die ganze Welt böse, wie Galater 1, Vers 4 sagt. Der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Diese Aussage lehrt uns, bei unserer Definition von Gut und Böse sehr vorsichtig zu sein. Ist unser Land gut? Ist es das wirklich? Johannes unterteilt die Welt in zwei Gruppen. 1. Johannes 5, Vers 19 sagt: Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen. Nicht bestimmte Staaten, wie wir es gerne hätten. Zum Beispiel nannte der verstorbene frühere Präsident der USA, Ronald Reagan, die Sowjetunion das Reich des Bösen. Die Bibel sagt klar: Die ganze Welt liegt im Argen. Wir mögen uns millionenfach gut nennen, aber wie wir gerade sahen, widerspricht uns die Bibel mit den donnernden Worten: Ihr, die ihr böse seid, aus der bösen Welt, und die ganze Welt liegt im Argen. Mein Knecht Nebukadnezar. König Nebukadnezar war der erste heidnische Weltherrscher. Gott sagte in Jeremia 27, Vers 6: Nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben, und auch die Tiere auf dem Felde, dass sie ihm untertan sein sollen. Gott nennt König Nebukadnezar von Babel meinen Knecht. Ihn, den Diktator über die Welt, der über Leben und Tod entscheiden konnte und sich vor niemandem verantworten musste, nennt Gott meinen Knecht. Wer wollte heutzutage unter König Nebukadnezar leben? Wenn wir von ihm im Buch Daniel lesen, stellen wir fest, dass er absolut rücksichtslos handelte. Er verlangte von seinen Ratgebern nicht nur, dass sie ihm einen Traum deuten sollten, sondern auch, dass sie ihm sagen sollten, was er geträumt hatte. So etwas kann nur jemand verlangen, der nicht ganz richtig im Kopf ist. Dennoch nennt Gott ihn meinen Knecht. Das goldene Babel. Der Prophet Daniel kommt ihnen zu Hilfe. Er sagt Nebukadnezar genau, was dieser geträumt hat, und deutet den Traum. Dann trifft er folgende Aussage in Daniel 2, Vers 38. Du bist das goldene Haupt. Daniel fährt mit einem prophetischen Abriss der übrigen Weltgeschichte fort in den Versen 39 und 40. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Wir alle wissen, dass Gold wertvoller als Silber oder Bronze ist und insbesondere als Eisen oder Ton, das es in reichen Mengen gibt. Aber der brutale, gewalttätige Diktator Nebukadnezar wird von Gott zum Führer des großartigsten Reichs der heidnischen Welt ernannt. Er ist der Beste von allen. Das letzte Reich jedoch, das in unseren Tagen besteht, die viel gelobte demokratische Welt, wird als das Schlechteste angesehen. Verstehen Sie jetzt, wie Gott das Böse nennt, was wir für gut befinden, und umgekehrt? Das letzte Reich, die Demokratie. Werfen wir einen näheren Blick auf die griechisch-römische Demokratie, das politische System, das scheinbar die Welt von heute beherrscht. Wir können nicht leugnen, dass die Demokratie zur Freiheit für mehr Menschen auf der Erde beigetragen hat als jede andere Herrschaftsform der Weltgeschichte. Die Demokratie ist der große Feind der Diktatur. In den jüngsten Jahren haben wir viele Diktatoren stürzen sehen, und die Völker solcher Staaten wurden durch die Demokratie befreit. Obwohl die neue Supermacht China kommunistisch ist, funktioniert sie in einer Mischung von Demokratie und Kommunismus. Im Rest der Welt schreitet die Demokratie voran und verkündet auf der ganzen Erde, dass die Völker das Recht haben, ihre Regierung selbst zu wählen. Die alte griechische Parole »Eine Regierung durch das Volk und für das Volk« wird weltweit umgesetzt. Wenn wir einmal die heutigen demokratischen Regierungen mit der Diktatur Nebukadnezars vergleichen, werden wir gewiss zum Schluss kommen, dass eine Demokratie dem vorzuziehen ist. Gott jedoch widerspricht unserem Schluss und nennt den Unterdrücker und Diktator Nebukadnezar gut und unsere sogenannte demokratische Freiheit böse. Er nennt Nebukadnezar Gold und uns Eisen und Ton. Nebukadnezars Qualität. Warum wird Nebukadnezar gut und die Demokratie böse genannt? Lesen wir hierzu Nebukadnezars eigenes Zeugnis aus Daniel 4, die Verse 31 bis 34. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder, und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Nebukadnezar erkannte den Gott des Himmels an und gab ihm die Ehre. Demokratie gegen Gott. In der demokratischen Welt von heute wird Gott entweder bei der Ausübung der Regierungsgewalt offen verworfen oder als Wundpflaster für die moderne demokratische Gesellschaft genutzt. Oder, um Oswald Chambers zu zitieren, unser Gott ist, was die Gesellschaft, zu der wir gehören, allgemein als Gerechtigkeit ansieht. Daily Thoughts for Disciples, 28. März, Barber Publishing, 1976. Was am Anfang geschah, worüber 1. Mose 6, Vers 5 berichtet, hält man heutzutage für akzeptabel. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Es liegt auf der Hand, dass der Mensch, dessen Herz immer da böse ist, letzten Endes nur Böses hervorbringen kann, wenn er über seinesgleichen herrschen soll. Die Bibel versetzt dem Humanismus den Todesstoß, indem sie einhellig erklärt, dass alle Menschen, dass alle Völker auf Erden grundsätzlich böse sind. Die Demokratie wiederum versucht unbedingt zu zeigen, dass der Mensch eine gute Seite hat und glaubt, die Menschheit könne ohne Jesus Christus, den Gekreuzigten, eine globale Gesellschaft in Friede, Wohlstand und Sicherheit hervorbringen. Gut oder böse? Während ich diese Zeilen schreibe, wird mir erst richtig bewusst, dass solche Aussagen schwer zu akzeptieren sind. Ich bin aber überzeugt, dass dies dem entspricht, was die Schrift lehrt und wie Gott uns sieht. Aus diesem Grund verwirft die überwältigende Mehrheit der Intellektuellen dieser Welt offen das Evangelium von Jesus Christus als einziges Heilmittel für die Sünde des Menschen. Darum erklärt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Beginnen Sie zu verstehen, dass Gott das, was wir für gut erklären, böse nennt und dass Gott das, was wir für böse befinden, gut nennt? Hoffnung für die Hoffnungslosen. Wenn wir diese grundlegenden Dinge verstehen, werden unsere geistigen Augen und Ohren für die wunderbare Botschaft geöffnet, die Gott seinem Volk mitteilen will. Gottes Urteil ist sehr einfach. Er erklärt, dass Sie und ich böse sind, dass die ganze Welt böse ist, und dass im Menschen überhaupt nichts Gutes ist. Der Mensch ist durch und durch verdorben und auf dem Weg ins ewige Verderben. Wenn wir diese Wahrheit erfassen, erkennen wir mit Schrecken, dass wir uns wirklich in einer hoffnungslosen Lage befinden. Aber Gott sei Dank gibt es einen Ausweg. Hebräer 9, Vers 14 sagt, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott.
Liebe Zuhörer, aus dem Buch von Arno Fröse, Offenbarung 13, Satans letzter Sieg, hörten Sie heute das 3. und 4. Kapitel. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.